Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Zietgen von wp-ninjas.de und an meiner Seite, große Überraschung, Yannick Schubert von stoplooking.de. Moin!
Moin, moin, servus.
Bist du wieder fit genug für einen Podcast?
Ich bin fit genug für den geilen Podcast, für die coole Folge heute, weil, Jonas...
Ja, weil du musst gar nicht so viel reden und ich heute auch nicht, denn wir haben unsere erste Folge mit einem Gast und freuen uns riesig, dass die Jennifer Lapp von HubSpot dabei ist. Moin Jenny.
Hi, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du sehr dabei gerne bist. Und ganz kurz zu Jenny. Jenny ist jetzt, wir mussten das gerade nochmal klären, weil wir unterschiedliche Infos gekriegt haben, aber Jenny ist Teamlead Germany bei HubSpot und damit... würde ich sagen, für die Content-Strategie der deutschsprachigen Websites zuständig. Ist das so richtig?
Genau, also ich leite das deutschsprachige SEO-Team hier bei HubSpot und damit einhergeht einmal die ganze Content-Strategie für die Blogs und auch, eigentlich auch alle anderen Seiten so ein bisschen, ja.
Okay, super. Und an alle, die es nicht wissen, HubSpot ist eine Plattform für Inbound-Marketing und Sales und so ziemlich eine, ich würde sagen, auch der größten Plattform weltweit dafür, mit einem der umfangreichsten Blogs, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen, rund um eigentlich alles, was irgendwie mit Inbound-Marketing, Websites und Online-Marketing zu tun hat. Und ich glaube, mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitern, also kein kleines Schuppenunternehmen. Ja, wir wollen heute definitiv mit Jenny reden. Wir haben nämlich einige Fragen vorbereitet und wollen mal richtig schön ausquetschen, was bei so einem großen Unternehmen wie HubSpot passiert. Keine Sorge, die Maßnahmen, die wir hören und die Tipps, die wir kriegen, können wir mit Sicherheit auch auf unsere kleineren Projekte runterbrechen. Und da wird es dann eben sehr, sehr spannend. Deshalb wollen wir heute einfach mal über SEO abnörden.
Sehr cool.
Wir erwähnen in diesem Podcast häufig eines unserer absoluten Lieblings-SEO-Tools, nämlich Ahrefs, und sind sehr, sehr stolz darauf, dass Ahrefs Sponsor unseres Podcasts ist. Wusstest du, dass es eine wirklich komplett kostenlose Version des Tools gibt? Die Ahrefs Webmaster Tools bieten dir nützliche und interessante Zahlen zu deiner Website und das tatsächlich komplett gratis. Zusätzlich zu den nützlichen Zahlen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools, ob auf deiner Website Fehler auftreten und was du optimieren solltest. Mit all diesen Infos zusammen kannst du handeln und wirst definitiv deine Rankings in Google steigern können. Melde dich noch heute zu den kostenlosen Ahrefs Webmaster Tools an auf ahrefs.com, das wird geschrieben ahrefs.com/webmaster-tools oder folge einfach dem Link in den Shownotes. Ja, Jenny, bevor wir jetzt tief einsteigen und direkt irgendwie dich mit Fragen großartig zum Thema SEO bombardieren, stellt sich uns die Frage, wie du eigentlich zum SEO gekommen bist, weil die Reise zum SEO ist ja keine ganz lineare und keine zwei Geschichten sind gleich. Wie ist es bei dir gewesen?
Ich finde das voll die gute Frage, weil ich frage das SEOs auch immer, einfach persönlich auch beim Networking, weil ich kenne halt keinen SEO, der einfach so nach dem Studium gesagt hat, ey, ich mache jetzt SEO. Oder so generell einfach sich so in der Schule überlegt hat, ja, SEO finde ich super, mache ich jetzt. Einfach, weil man durch die unterschiedlichsten Sachen einfach da so reingerät. Und bei mir war das so, dass ich damals ein Praktikum gemacht habe in Indien, in einer Firma, die Software nach Europa verkauft hat oder Softwareentwicklung. Und ich war da offiziell als Marketing in BDR Intern, was sich dann herausgestellt hat, als ich rufe in Deutschland irgendwo an und erzähle den Leuten, warum sie unsere Services kaufen sollten. Und ich fand es so schrecklich.
Das macht doch so mega Spaß, oder?
Die Leute sind doch immer so nett und freuen sich.
Das war so schlimm. Das war, wann war denn das? 2011 war das, glaube ich. Und bin dann, weil ich es einfach so doll gehasst habe, habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie man das umgehen kann, dass ich Leute anrufe, die mich nicht kennen. Und bin dann so ein bisschen auf Richtung Content Marketing gestoßen und habe dann angefangen für die Firma einfach, also auch ohne, ich weiß nicht, ob wirklich mit Erlaubnis war, aber habe halt einfach einen Blog angefangen, wo wir über alle möglichen IT-Sachen gesprochen haben. Und darüber kamen dann halt auch tatsächlich die ersten coolen Rankings rein und die ersten Anrufe, bei uns und nicht andersrum. Das fand ich richtig cool. Das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen reingeschnuppert habe. Und dann habe ich danach als Werkstudentin bei damals Marktjagd, was jetzt Offerista ist, die, ich weiß nicht, ob euch das sagt.
Ja, Offerista sagt mir was, ja.
Genau. Marktjagd war damals so ein Portal, wo man sich Online-Werbung, nicht Online-Werbung, sondern Prospekte etc. direkt in der App angucken konnte. Und da habe ich meine ersten SEO-Projekte gemacht als Werkstudentin und fand das einfach mega, mega cool. Also ich habe von Landingpages optimieren zu Lidl-Öffnungszeiten bis über mein eigenes Gastbeitragsprojekt, wo ich Foodblogger angeschrieben habe, ob die für uns in unserem Verbraucherportal einen Gastbeitrag schreiben wollen, alles gemacht. Und es hat einfach alles irgendwie richtig viel Spaß gemacht, vor allem, weil man so viel mit so kleinen Tweaks relativ zeitnah sehen konnte, damals noch. Also es ist jetzt ja das ein bisschen langfristiger organisiert. Aber also so Anfang der 2010er quasi ging das alles immer noch ein bisschen schneller, muss man dazu sagen, weil noch nicht so viele so stark SEO gemacht haben. Aber ja, das war so meine Reise in SEO.
Und wie kommt man dann von dort zu HubSpot und da dann als rein als Teamlead?
Ich habe bei HubSpot damals angefangen im regionalen Marketing-Team. Da wurde der Dachraum als Markt gerade aufgebaut für in Sachen Marketing. Also wir waren damals zwei Marketer, die sich auf den Dachraum konzentriert haben und haben eigentlich alles gemacht. Also wir haben einen Blog gemacht, wir haben Webinare gemacht, Landingpages gebaut, das Social Media betreut. Und nach einem Jahr haben wir einfach festgestellt, dass das alles, also zum einen, dass es mit zwei Personen alleine nicht reicht. Als ich angefangen habe, das war 2017, das sind einfach zu wenig Leute zum einen. Zum anderen haben wir sehr viele große Visionen immer bei HubSpot in Projekten und coolen Sachen, die man machen kann. Und wir haben dann nach einem Jahr gesagt, wir müssen uns stärker mit dem zentralen Team, also mit dem .com-Team zusammensetzen und haben ein International SEO-Team ausgerufen quasi, was dann die erste regionale SEO-Stelle quasi war für HubSpot generell und das Ganze für Frankreich, den Dachraum und den spanisch sprechenden Markt. Und ich habe mit der damaligen Managerin oder die jetzt immer noch dieses Team leitet oder mein Team quasi mitleitet, die Stellenausschreibung geschrieben und da stand halt sehr, sehr viel Blog-Strategie, SEO und ich kam ja ursprünglich auch aus dem SEO und habe das dann so rausgeschrieben und dachte dann irgendwann so, nee, eigentlich willst du das selber machen. Und habe mich dann quasi intern auf die Stelle beworben und dann bin quasi seit 4 Jahren fest im globalen SEO-Team, also nicht mehr in den regionalen Marketing-Teams. Dann kann sich das bei HubSpot so ein bisschen so vorstellen, dass wir verschiedene Marketing-Organisationen haben und das ist einmal das International Marketing-Team, wo alle regionalen Kompetenzen quasi drin sind, also so PR und Social Media, alles, was regional schon sehr nah am Markt gesteuert werden muss. Und dann haben wir ein Acquisition-Team, was sich so um globalen Demand kümmert. Und da sitzt das komplette globale SEO-Team drin, einfach weil SEO sehr, sehr stark miteinander arbeiten muss. Also alles, was dadurch, dass unser Tech-Stack ja auf allen Sprachen das gleiche ist, müssen wir einfach gucken, wenn wir an dem einen irgendwas ändern an den Skripten, dann müssen das alle wissen. Dementsprechend macht es einfach viel mehr Sinn, da direkt in dem globalen Team eingebettet zu sein.
Ja, cool. Danke mal für die Hintergründe. Das heißt, man kann ja fast sagen, du hast also HubSpot im Dachraum groß gemacht, ne? Also ich glaube, so kann man das schon ausdrücken.
Nee, so viel Lorbeeren würde ich mir jetzt nicht zusprechen. Hatte wahrscheinlich schon meine Finger im Spiel hier und da auf jeden Fall.
Aber ich meine, ihr habt ja ordentlich Gas gegeben, wenn man sich das so mal anguckt. Ich habe mir noch mal Zahlen rausgesucht gehabt. Über 79.000 organische Keywords, für die ihr rankt. Über 213.000 Backlinks, 13.900 Referring Domains. Also ihr habt da in den letzten Jahren richtig, richtig Gas gegeben.
Da guckst du jetzt gerade auf Deutschland oder?
Das ist auf HubSpot.de, genau, die deutsche Domain.
Weil wenn du blog.hubspot.de guckst und dann alle Keywords, dann müssten wir schon bei 93.000 sein.
Wahnsinn, okay, krass.
Da kennt jemand die Zahlen.
Nee, die kenne ich, weil ich heute Morgen erst reingeguckt habe.
Krass, ja. Ihr habt also viel Gas gegeben. Ich denke mal, du hast da einen großen Anteil daran. Deswegen mal so eine allgemeine Frage zum Einstieg. Die ist bewusst sehr, sehr allgemein gehalten.
Okay.
Wie geht ihr das SEO generell an im Prinzip, so tagtäglich, wöchentlich, monatlich? Also wie kann ich mir das SEO bei HubSpot allgemein vorstellen? Weil ihr habt ja so krass viele Beiträge, ihr habt so viel Content, ihr habt so viel Reichweite auch. Wie geht ihr das Thema an im Team?
Du, du weißt, was du für ein Risiko eingehst, wenn du mir eine allgemeine Frage stellst.
Ja,
aber du wolltest ja eh nicht so viel reden, hast du gesagt.
Ich habe ihn gewarnt davor, dass die Frage zu allgemein ist, aber er hat gesagt, ich will eh nicht so viel reden.
ja, also wo fange ich am besten an? Grundsätzlich, wir haben angefangen, uns auf SEO konzentrieren, hauptsächlich mit dem Ziel, den Blog organisch wachsen zu lassen. Und wir haben im Moment haben wir 4 deutschsprachige Blogs. Einmal den Sales-Blog, Marketing, Service und einen Website-Blog. Also Website ist jetzt ganz neu dazu. Geht so ein bisschen in Konkurrenz mit den WordPress-Ninjas. Aber
nein. ganz übel.
genau, der wie wir SEO angehen, ist lässt sich eigentlich am besten damit erklären, dass wir schon, bevor wir uns auf SEO konzentriert haben, war unsere Publishing-Strategie eigentlich, wir haben immer irgendein Thema uns rausgesucht, was wir halt persönlich interessant fanden, haben dazu was geschrieben und das dann veröffentlicht. Und da waren dann, ich glaube, 4 Beiträge in der Woche. Damals war es auch noch so, dass relativ viel Content vom US-Team kam und wir das Ganze lokalisiert haben, also nicht direkt übersetzt, sondern eben angepasst auf den Markt mit unterschiedlichen Beispielen, sprachlich und von der Persona her angepasst.
Ja.
Damals waren das so 4 bis 5 Beiträge in der Woche und wir haben dann einfach festgestellt, das war 2018, dass wir über eine gewisse Traffic-Schwelle einfach nicht rübergekommen sind. Wir hatten damals schon einen sehr, sehr großen Blog, einfach im Vergleich zur Konkurrenz, muss man dazu sagen. Aber es ging halt irgendwie nicht weiter. Und das lag einfach daran, dass das einfach sehr willkürlich war, wie der Content ausgewählt wurde. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben, damals waren das 1300 Beiträge, die wir schon auf dem Blog hatten. Wir haben uns hingesetzt und haben alle angeguckt, geschaut, was davon bringt überhaupt noch Traffic rein. Was war nur initial ein Buzz-Thema, was vielleicht in der E-Mail mal gut funktioniert hat oder auf Social Media. Haben das alles in Themencluster organisiert, also wirklich rigoros alle Links entfernt, die außerhalb dieses Clusters waren und alles so zusammengestellt, dass wirklich nur dieses eine Cluster dann gestärkt war. Und dann sehr, sehr stark unsere Publishing-Frequenz hochgezogen. Das heißt, wir sind dann von einem Beitrag am Tag auf 2 und dann auf 3 Beiträge Krass. Inzwischen hochgegangen. Das ist natürlich eine Strategie, die kann einfach nicht jedes Unternehmen stemmen, weil das natürlich auch kostet. Also guter Content muss auch was kosten.
Oh ja, oh ja.
Vorteil, den wir da einfach hatten, war auch, dass wir jedes einzelne Content-Piece, was wir irgendwie schreiben wollten, extrem gut geresearched haben vorher. Das heißt, wir haben halt geguckt, gibt es da wirklich Nachfrage dazu? Wie viel Suchvolumen hat es? Was genau muss in dem Beitrag drinstehen, damit der eine Chance hat zu ranken? Das ist so der Kern. Und jeder Beitrag, der auf dem Blog veröffentlicht ist, hat auch ein gewisses Ziel, was er halt verfolgt. Entweder können das Links sein, das kann Social Media Buzz sein, das kann Lead Gen sein, also hauptsächlich darauf, wie zum Beispiel PowerPoint Templates. Da ist natürlich das ganz große Ziel, dass sich der Suchende dann am Ende auch ein PowerPoint Template bei uns runterlädt. Und das haben wir wirklich, das war schwer, das wirklich so stark auszustrukturieren, weil man dementsprechend auch sehr viel archiviert hat, was vielleicht auf anderen Blogs. Also was mir auch teilweise wehgetan hat, weil es cooler Content war, aber der einfach nicht mehr relevant war. Also oder von 2012 oder so geschrieben und dementsprechend auch einfach nicht mehr aktuell. Das war so unsere große Aufräumstrategie. Und das machen wir wirklich immer noch quartalsweise, dass wir halt Krass. Durchgehen und gucken, was sind die Sachen, die wir einfach vor 3-4 Jahren geschrieben haben, müssen die aktualisiert werden oder nicht? Also es ist ein SEO-Flywheel quasi, was sich die ganze Zeit immer wieder anstößt.
Ihr schaut immer wieder, okay, welcher Content ist vielleicht outdated, wo müssen wir nochmal dran, wer bringt nicht die Kennzahlen, die wir gerne hätten oder die Schwelle, die wir gerne hätten, damit wir sagen, der läuft gut, der funktioniert gut und das macht ihr wirklich kontinuierlich immer wieder.
Genau, also das ist ein ganz großer Teil unserer Content-Strategie, ist historische Optimierung und Audit. Das heißt, eine Person bei mir im Team ist dafür zuständig, wirklich durch alle Beiträge mal durchzugehen, zu gucken, was braucht ein Audit, was ist vielleicht von unseren, wir haben ein sogenanntes Heavy-Hitter-System, nennen wir das bei uns, wo wir wirklich auf die Posts gehen, die am meisten einbringen oder die meisten, die stärksten Lead- und Traffic-Bringer sind. Die wir die ganze Zeit über auf dem Schirm haben. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Rest. Man muss sich das so ein bisschen auch so vorstellen, wir haben jetzt über 2000 Beiträge auf dem Blog. Das heißt, wir werden nie alles durch. Also ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass man irgendwann alles aufgeräumt hat. Aber ich finde immer noch Sachen von 2015 oder so, wo ich so denke, oh Gott, warum ist das noch live? Grundsätzlich versuchen wir halt einfach die Gesundheit der Seite so hoch wie möglich zu halten. Und bislang, also bis zum Core-Update, hat es auch ganz gut funktioniert letztes Jahr.
Wie ist denn bei euch die Priorisierung zwischen dem Überarbeiten der alten Artikel und dem Verfassen neuer? Oder ist es bei euch so, dass ihr genug Budget und genug Manpower habt, um einfach beides so gut zu machen, wie ihr wollt?
Im Moment ist es so 30 bis 40% Updates oder historische Optimierung und der Rest ist oder der Großteil ist neue Beiträge.
Das überrascht mich, aber sehr spannend.
Ich hätte es gern 50-50, das ist aber einfach eine Sache, die sich im Team auch irgendwann entwickeln muss, dass es gestemmt werden kann. Das ist jetzt nicht so, dass man schnips und dann ist man bei 50-50. es ist aber auch so, jedes Mal, wir arbeiten in der SEO-Strategie nach dem Search Insights Report, wo wir quasi eine große Sammlung an initialen Keyword-Ideen haben, mit dem jeweiligen Suchvolumen da dran in dem Topic-Cluster, was wir uns vorstellen. Und danach nach diesem Search Insights Report erstellen wir die einzelnen Content-Briefings für unsere Autoren, wie das Ganze quasi geschrieben werden soll. Und da identifizieren wir schon an der Stelle, was davon ist ein Net New Post und was davon ist ein Update. Weil ich natürlich in der Keyword-Recherche schon feststelle, dass ich eigentlich auch schon einen Post habe, der zu dem Keyword schon rankt, der vielleicht aber initial für was anderes erstellt wurde oder vielleicht gar keinen Fokus hatte damals oder kann ich vielleicht eine URL einfach weiterverwenden, die ich schon habe, die gar keinen Traffic mehr reinbringt. Das sind so die Kernstrategien und am Ende kommen wir immer bei mehr Net New Content raus als Updates. Das ist aber das kommt auch auf den Blog an. Also beim Marketing-Blog ist es relativ ausgeglichen, einfach weil wir beim Marketing schon sehr viel abgegrast haben, was es so an Ideen oder an Themen gibt. Bei Service selbst als Themenbereich, Service ist nicht so umfangreich. Das heißt, da ist es auch relativ viel Update und wenig Net New. Bei Sales und Website zum Beispiel ist immer wieder irgendwas Neues, was man sich mit dazu denken kann. Das heißt, die gleichen sich alle so ein bisschen aus.
Was mich jetzt interessiert, du hattest eingangs gesagt, ihr braucht schon deutliche Ressourcen dafür. Nicht jedes Unternehmen hat diese Ressourcen, Content in der Form zu erstellen. Und du hast gesagt, ihr macht sehr viel Research in der Vorbereitung für die neuen Beiträge oder generell für Beiträge. Was würdest du sagen? Wie viel Zeit plant ihr so ein oder wie viel Ressourcen plant ihr ein in die Vorbereitung, bevor es wirklich an das Schreiben des Contents geht? Wie kann ich mir das da vorstellen? Recherchiert ihr wirklich wochenlang, tagelang oder sagt ihr, okay, wir nehmen uns jetzt mal 2-3 Stunden und dann gucken wir mal, was wir zu diesem Thema rausfinden oder wie macht ihr das?
Das ist voll die coole Frage, weil wir gerade den ganzen Prozess in dieser Erstellung reviewen, also und das machen wir eigentlich ständig, aber im Grunde ist es so, dass wir bestimmte Zyklen haben, wo wir in der Projektarbeit quasi an einem bestimmten Bereich des Search Insights Reports arbeiten. In meinem Team ist es so, dass der Search Insights Report alle 2 Monate erstellt wird. in dem für jeden einzelnen Blog. Also das heißt, das ist dann immer geballt, sind das die vier Blogs, die dann ihre Content-Briefings, sage ich einfach mal, enthalten. Und insgesamt sind das so um die zwischen 120 bis 180 Themenvorschläge, die da drin entstehen, alle zwei Monate quasi, damit wir unsere Veröffentlichungsfrequenz behalten. Und du hast schon recht, wenn du jetzt annimmst, dass wir da wochenlang dran sitzen, es ist wirklich so, also wir haben quasi vier Wochen durchgetaktet. In der ersten Woche setzen wir uns halt hin und machen so ein, ich sag mal, ein Low-Maintenance-Audit vielleicht an den ganzen Sachen, die wir vorher schon gemacht haben, zu gucken, was hatten wir in den letzten zwei Monaten in Projekten zusätzlich noch als Content-Ideen. Wir machen durchweg für alle neuen Sachen, die wir launchen, alle neuen Produkte etc., machen wir sogenannte TAM-Analysen, das heißt Total Addressable Market, einfach zu gucken, wie groß ist das Suchvolumen generell in dem Themenbereich. Und aus diesen einzelnen Reports, die wir damals erstellt haben, quasi, also wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt einen neuen an, dann gucken wir uns die erstmal alle nochmal durch und schauen, sind da schon Themenideen bei, die ich gleich benutzen kann für den neuen, für ein neues Content Briefing. Dann gehen wir durch unsere bestehenden Audits durch und gucken, was sind da so an Update-Sachen drin, die vorgemerkt sind, sowieso, kann ich die jetzt schon mit direkt briefen. Und dann halt durch so kleinere andere Sachen, der .com-Blog zum Beispiel, durch die Wettbewerber. Das ist so die erste Woche, wo wir uns einfach die Themenfelder komplett organisieren und gucken, was ist wo wichtig, was sollte da gemacht werden. Und in den nächsten Phasen ist es dann so, dass man sich wirklich hinsetzt. Oder Janina aus meinem Team hat das jetzt komplett übernommen, kann auch gerne mal hier in den Podcast kommen und euch mal erklären, wie sie das genau angeht.
Janina hatte ich auch schon Kontakt. Ich glaube, sie kenne ich wegen eines Artikels, den ich geschrieben habe. Ah, okay.
Ja, wir haben zwei Janinas bei uns. Ja. Okay. Also hier an der Stelle mal ein großes Hallo an beide. genau, aber sie setzt sich quasi hin und schreibt dann initial, also das klingt wirklich wahrscheinlich ein bisschen uninteressant, aber ist, glaube ich, so der coolste Teil an dem Ganzen, schreibt halt wirklich alles runter, was ihr einfällt an Ideen. Was wäre relevant für unsere Persona? Was ist eine Problemstellung? Was hat Suchvolumen und wie könnte man das Thema angehen? Und das sind wirklich so zwei Wochen am Stück, wo man fokussiert sitzt, sich durch die einzelnen Themen durcharbeitet, zwischendrin mal mit dem Services-Team spricht, mit dem Sales-Team, um zu gucken, sind die Themen wirklich so relevant, weil man kann auch als SEO nicht in jedem Thema fit sein, das ist einfach so, besonders wenn wir jetzt so Sachen angehen wie Vertriebsthemen, da muss man sich halt auch in vieles immer nochmal extra einlesen oder wir haben ja auch ein RevOps-Produkt, also eins, was sich halt wirklich mit Revenue Operations beschäftigt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zum Beispiel komplett wieder raus, da müsste ich mich auch erstmal richtig einlesen. Und das sind halt so die ersten Phasen. Und dann geht es daran, im nächsten Schritt für jedes einzelne Thema festzulegen, wie soll der Artikel aussehen, wie sollen die Bilder aussehen, die da drin sind, sollen da neue Schaubilder erstellt werden, brauchen wir Videos, die da dran sein sollen. Und das wird halt alles direkt an den Suchergebnissen festgelegt, wie die für dieses einzelne Keyword aussehen sollen. Das heißt, wenn in dem Suchergebnis ein Videokarussell drin ist, dann geben wir auch direkt die Empfehlung an das Blog-Team, dass da eben auch direkt ein Video mit erstellt werden soll.
Euch ist dann die Suchintention also sehr wichtig zum Glück.
Ja, auf jeden Fall. Sonst hat man halt wirklich keine Chance, da überhaupt ganz oben zu ranken, wenn man, es sei denn, man geht wirklich in eine komplett andere Richtung, dann hat man vielleicht Glück, dass man auf der ersten Seite noch landet, weil Google denkt, okay, cooler andere Ansicht an das Thema. Aber unser initialer Approach quasi ist eigentlich so mehr das Skyscrapern, dass wir halt versuchen, bessere und andere, also leicht andere Ansätze mit in das Thema zu bringen.
Also an der Stelle muss ich mal sagen, für dich, lieben Zuhörer, wenn du dir jetzt das Gleiche denkst, was ich mir denke, nämlich, oh mein Gott, meine Content-Produktion läuft ganz anders und wenn ich das so mache, wie das bei HubSpot läuft, dann produziere ich im Jahr einen oder zwei Artikel, dann entspann dich, wenn man die Ressourcen hat, kann man das machen, wenn man alleine ist, muss man das nicht machen, das funktioniert auch anders ganz
aber
gut.
Aber ich muss dir dazu sagen, ich habe auch einen privaten Blog oder eine private Seite, wo ich halt so ein paar Sachen ausprobiere. Und da mache ich es genauso. Da ist zwar schon ewig nichts mehr live gegangen, einfach weil ich mir nicht die Zeit genommen habe. Aber ich mache da auch Search Insights Reports für. Die sind nicht ganz so ausführlich, aber die funktionieren nach dem gleichen Prinzip und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass man muss das aber so ein bisschen übersetzen auf, was brauche ich und wie viel Content will ich produzieren. Bei uns ist der Content-Produktionsprozess so umfangreich, weil wir so eine hohe Publishing-Frequenz haben. Mhm. Und die muss auch gar nicht für jedes Unternehmen die gleiche sein. Also das ist bei uns halt, wir haben uns das zum Ziel gesetzt. Wir haben halt auch 4 verschiedene Blogs, die alle bespielt werden wollen. Wenn ein Unternehmen sich auf ein Thema fokussiert und da den Blog anfängt, dann reicht ja vielleicht ein Beitrag alle 2 Wochen, um das Ganze erst so lange, wie es wirklich regelmäßig kommt, an Inhalt. Nicht einmal was gepublished und dann vielleicht 3 Monate später. Das ist genauso wie beim Podcast auch, ne? Wenn so lange wie regelmäßig immer wieder was kommt.
Regelmäßigkeit gewinnt, ja.
Genau. Und so ist das bei unserem Blog halt auch. Wir haben jetzt nur leider das Problem, wir können nicht mal runtergehen mit der Frequenz, weil, ne? Haben wir ja gerade festgestellt. Ja, aber ja, also da würde ich dem jetzt nicht ganz so zustimmen, dass man das vielleicht in den kleinen Unternehmen nicht so ähnlich aufsetzen kann. Also da. Mhm.
Du hast jetzt ja ein paar Mal diesen Search Insights Report angesprochen. Ich habe das mal schnell gegoogelt, was ich mir genau darunter vorstellen kann und habe natürlich direkt HubSpot auf Position 1 gefunden, weil ihr dort eure Vorlage habt. Basiert dann auch das, was ihr in diesem Search Insights Report macht, wirklich genau auf dieser Vorlage, die man sich da runterladen kann?
Das ist genau die Vorlage, die ich benutze, ja. Also es gibt cool. Die auch als okay. Deutsch. Die habe ich auch genauso angepasst, wie ich sie benutze. Inzwischen muss man dazu sagen, ist sie ein bisschen bei uns vielleicht ein bisschen gewachsen, weil wir noch zum Beispiel direkt den Produktfokus mit reinnehmen. Also vor allem jetzt, da wir ein kostenfreies CMS haben, wollen wir natürlich auch sehr viel Fokus auf den gratis Sign-up im Blog direkt legen. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber das Grundprinzip von diesem Search Insights Report ist genau das gleiche. Es gibt auch ein Webinar dazu.
Cool. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nachher unbedingt runterladen. Und ich glaube, der Yannick macht das auch als erstes, wenn der Podcast
unbedingt,
durch ist.
Unbedingt,
gleich mal reingucken, was das genau ist. Yannick, komm, hau doch mal deine Frage, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen heute, raus, dass wir das nicht am Ende machen und plötzlich in Zeitnot kommen.
Also ich meine, du hast ja schon angesprochen, Jenny, ihr habt viele Blogs, ihr habt 4 verschiedene Blogs, ihr habt aber auch einen großen, sag ich mal, Produktbereich, in dem ihr eure Produkte präsentiert und eure Lösungen. Data wären zum Beispiel euer CRM-System, die Marketing-Suite, die Sales-Suite und jetzt habt ihr auch noch einen CMS-Bereich, habe ich gesehen. Jetzt CMS-Suite oder so, wie man sich das vorstellen kann, kannst du ja gleich nochmal mehr dazu erzählen. Und da jetzt meine Frage, wie seht ihr die Bedeutung oder wie siehst du die Bedeutung von dem sogenannten Bottom-Funnel-Content im Vergleich zum Top-Funnel, also dem Content, den Beiträgen, den Inhalten, die nah an der Conversion sind, also direkt auf das Produkt einzielen und einzahlen und im Vergleich zu den informativen Beiträgen, die ihr im Blog habt. Was würdest du sagen? Welchen Stellenwert hat es bei euch in der SEO-Strategie?
Genau den gleichen wie der Blog. Sieht man vielleicht nicht so stark an den Keyword-Rankings im Moment. oder zumindest ist historisch einfach daraus gewachsen, dass wir bis letztes Jahr Sommer war das SEO-Team für Deutschland halt eine Person. Das heißt, ich konnte mich halt auf nicht viel mehr als den Blog konzentrieren. Inzwischen sind wir insgesamt 5, die sich um den deutschsprachigen Markt kümmern. Das heißt, eine Person bei mir im Team ist direkt zuständig für Product Pages und versucht, Ansätze zu finden, eben genau diesen Subfolder zu stärken. Und da haben wir ähnliche Strategien wie für den Blog. Natürlich nicht genau die gleichen, weil die Intention dahinter ganz anders ist und die Reise dahin auch anders ist. Aber der vom Stellenwert her ist es genau also wahrscheinlich monetär wichtiger, aber hat genau den gleichen Stellenwert wie informative Themen für uns.
Cool. Ja, weil das hat mich interessiert, weil man hört immer wieder, und ich hatte es auf eigener Erfahrung, kann ich auch sagen, man ist immer so konfrontiert mit Kennzahlen von vom Management. Hey, wir brauchen Umsatz, organisch muss Umsatz reinkommen, wir brauchen einen Umsatzkanal über Google, deswegen haben wir euch oder deswegen haben wir ein SEO-Team und die Leute, die sich da auskennen. Ihr könnt nicht immer nur so informative Beiträge schreiben, die gelesen werden, weil wir müssen ja auch was verdienen im Endeffekt, das höre ich immer wieder. Was würdest du sagen, ist der informative Content auch dafür da, irgendwie zu supporten, also dafür zu sorgen, dass ihr die Kunden bindet, beziehungsweise Leute auf euch aufmerksam macht, die dann irgendwann vielleicht auch sich sagen, hey, okay, jetzt gucke ich mal, was die für Produkte oder was die für Lösungen haben und eventuell, wenn da was passt, dann buche ich mir mal eine Demo oder so oder ich spreche mal mit denen. Oder sagst du, nee, das steht schon für sich, also Blog ist Blog und Produktseiten, Landingpages sind Produktlandingpages, das hat miteinander gar nichts zu tun oder stehen die schon eng in Verbindung für euch?
Da waren so viele Fragen in einer gerade.
Ich wollte gerade schon unterbrechen und sagen, Janik, mach mal eine Liste bitte.
Okay, mach ich.
Grundsätzlich ist es so, dass ich beantworte erstmal den ersten Teil der Frage. Der Blog hat konkrete Ziele von wie viele Leads soll der Blog generieren bei uns, wie viele Signups sollen über den Blog reinkommen. Das heißt, von daher sieht man, weil du gerade auch von Management gesprochen hast, wir haben quasi nicht den informativen Content nur zur Brand Awareness, wenn man das so will. Das heißt, wir haben sehr, sehr klare Vorgaben, wie gut soll der Content konvertieren, der auf dem Blog veröffentlicht wird. Dementsprechend müssen wir die Content-Strategie auch so anpassen, dass wir wirklich keinen Post veröffentlichen, der kein konkretes Ziel hat oder wo kein E-Book, Webinar, Produkt-Sign-up, was auch immer dahinter liegt, der auch dazu passt. Das heißt, insofern ist der Blog auch sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Früher war das so, dass der Blog eher unterstützend war, dass man halt gebloggt hat, weil Inbound-Marketing hat gesagt, man muss bloggen und dann...
Man braucht Traffic und so weiter.
Genau, man braucht Traffic. Einerseits hat das ja auch alles seinen Sinn, weil ich will ja eigentlich damit auch dafür sorgen, dass wenn jemand irgendwas googelt, was irgendwie mit HubSpot zu tun hat oder eine Problemstellung, die HubSpot lösen kann, dann will ich natürlich, dass HubSpot da ganz oben steht und auch wenn die Person nicht direkt auf den Beitrag geht, vielleicht sich später unbewusst daran erinnert, ey, ich habe da mal was von HubSpot gesehen, vielleicht klicke ich eher auf den Link von HubSpot. Das ist natürlich so diese, was man initial auch macht mit so einem Blog, dass man halt, was man auch nicht direkt messen kann.
Ja.
Das sind halt alles so diese eher schwammigen Ziele, ne, die man so aus der Brand Awareness kennt, wie interessant ist es dann und was finden Kunden dann außerhalb davon. Ich hatte sehr, sehr coole Erlebnisse auf verschiedenen Messen, damals als es Messen noch so richtig gab, dass mich halt
vor diesem Corona-Zeug, meinst du?
Genau. Da war ich, glaube ich, so anderthalb Jahre oder zwei Jahre bei HubSpot. Das war kurz vor der Pandemie. Und da damals ging der Newsletter vom Blog in meinem Namen raus von HubSpot. Also da stand dann immer Jennifer Lapp von HubSpot und dann geht halt der Newsletter da raus. Und dann war ich auf der OMR und auf der Demexco und wurde mehrmals von Leuten angesprochen, die halt gesagt haben, hey, du schickst mir auch immer den Newsletter. Und ich so, oh, cool. Und dann so, ja, ich finde den HubSpot-Blog total toll. Und das ist so ein persönliches Ding für mich. Deshalb fand ich halt den Blog immer richtig, richtig toll, weil ich wusste, dass das Themen sind, die Leute interessieren, die irgendwie helfen, die eine Frage beantworten. Das hast du natürlich bei Produktseiten nicht initial. Und da gibt's auch nicht so ein schönes Gefühl dabei, dass man halt von irgendjemand angesprochen wird. Hey, ich habe doch deinen Blogartikel gelesen.
Ja.
Produktseiten sind natürlich dadurch, dass sie sehr viel näher an der Conversion sind, in dem Sinne, dass ich da direkt mehr monetären Wert dran knüpfen kann, wenn da jemand eben entweder vielleicht eine Sales-Demo bucht oder sich für das kostenfreie CRM anmeldet, sind die sehr, sehr weit unten im Funnel, wie du schon gesagt hast. Dementsprechend ist aber auch Grund-SEO dafür ein bisschen schwieriger. Also für informative Themen kann ich natürlich sehr viel einfacher so ein Themencluster aufbauen. Für Sachen, die halt sehr nah an der Conversion sind, die sehr produktorientiert sind, da sind halt sehr viele Keywords, die einfach extrem hart umkämpft sind. Deshalb ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Blog nutzen, um die Product Pages zu unterstützen. Das heißt, es gibt immer direkt Links raus aus dem Blog auf die Product Page. Die sind intern sehr gut miteinander vernetzt. Das heißt, die einzelnen Cluster, die irgendwie mit dem CRM zu tun haben, sind auch direkt mit dem CRM-Cluster vernetzt und unterstützen sich einfach dadurch nochmal ein bisschen mehr.
Das heißt, ihr fokussiert auch sehr stark interne Verlinkungen.
Jetzt, zu viele Fragen auf einmal. Berühmte Zoom-Situation.
Ja. Janik, leg du los.
Nee, ich wollte tatsächlich das Gleiche sagen. Da hast du einen guten Punkt angesprochen mit den Links. Und deswegen wollte ich fragen, ob ihr da wirklich sehr, sehr drauf achtet, wie ihr intern verlinkt auf Produkte und so weiter. Es geht in dieselbe Richtung von Jonas eigentlich.
Ja, also im Grunde auch durchweg nicht nur für Produkte, sondern auch für alles andere, für das wir irgendwie ranken wollen, für Tools. Also wir haben so einen E-Mail Signature Generator. Da ist zum Beispiel auch durchweg die Verlinkung vom Blog aus E-Mail-relevanten E-Mail-relevanten Clustern auf E-Mail-Signatur als Anchor-Text, dass es halt wirklich auch miteinander ist. Wir versuchen, so gut es geht, auch die Blog-Cluster nicht zu verwaschen. Das heißt, dann wirklich dafür zu sorgen, dass das Cluster innerhalb, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass das Cluster in sich selbst sehr gut verlinkt ist und dann halt zu den relevanten Product-Pages, aber nicht darüber hinaus. Was auch nicht so einfach ist, muss man sagen. Es ist halt wirklich so ein bisschen, da denkt man so, oh Gott, das ist jetzt wirklich so. Ich weiß auch nicht, kann ich auch nicht beantworten, die Frage, ob das jetzt die richtige Strategie ist. Ich bin der Meinung, dass es schon sinnvoll ist, das Ganze thematisch beieinander zu halten. Aber das sieht, glaube ich, auch jeder SEO ein bisschen anders.
Wie immer. Es kommt immer drauf an.
Wir kommen beim SEO. Lass mich mal eine Frage stellen, die vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer interessiert, weil es uns allen irgendwann mal passiert oder passiert ist. Nämlich sehe ich, wenn ich in Ahrefs euren DE-Blog anschaue, dann sehe ich da im Juni 21, weißt du schon, worauf es hinausgeht, du guckst schon so, ja. Im Juni 21, du erinnerst dich wahrscheinlich eine schwarze Zeit, dass
ich
glaube,
ich fahre gerade irgendwie durch den Tunnel, ich kann dich gar nicht hören.
Dass ihr da innerhalb von 30 bis 40 Tagen fast 50%, ich nenne es jetzt mal Sichtbarkeit, eingebüßt habe. Ich meine, Ahrefs zeigt es uns jetzt in Form von Keywords und Traffic. Was ist da passiert? Und vor allen Dingen, was passiert da dann in so einem Team? Rennen plötzlich alle wie kopflose Hühner durch die Gegend und schreien? Oder wird sich direkt hingesetzt und ihr wusstet auch sofort, woran es lag und habt Gegenmaßnahmen ergriffen? Weil ihr habt jetzt ja das Vorniveau wieder locker erreicht.
Ja, das war ein langer und harter Weg, muss man dazu sagen. Sehr viel Schweiß und Tränen. Das war das Core-Update im letzten Jahr, was ziemlich vielen Marketing-Blogs reingehauen hat im deutschsprachigen Raum. Es war auch auf allen anderen Properties von HubSpot so. Also es war nicht nur der deutschsprachige Blog. Es hat extrem wehgetan, muss man dazu sagen, weil zum einen, also wir haben uns halt hingesetzt und haben Themen analysiert, die uns genau die Bereiche angeguckt, in denen wir Keyword-Rankings verloren haben, haben die gruppiert nach den einzelnen Intentionen, nach den Themenbereichen. Wir haben sehr, sehr viele Rankings verloren, die gar nicht wichtig waren, muss man dazu sagen. Also so Sachen wie Rankings für TikTok oder Rankings für Google Ads, halt so Sachen, die halt gar nicht, für die wir auch gar nicht initial ranken wollten. Das heißt, wir haben uns da hingesetzt und wirklich alles durchgeschaut, was waren jetzt wichtige Rankings, wo müssen wir ran, um das wiederzugewinnen, was wir da verloren haben. Haben uns sehr viel auf die Konkurrenz angeschaut. Ich habe auch mit ganz vielen SEOs letztes Jahr gesprochen in der Zeit, weil alle irgendwie so ein bisschen eine Schulter brauchten, um sich auszuweinen, hatte ich das Gefühl.
Ich kann auch gerade noch sagen, ich kann die Frage stellen, weil ich hatte das gleiche Problem. Janik weiß es, Janiks Schulter war nass von meinen Tränen. Ich meine, bei mir war es, glaube ich, nicht ganz so extrem, aber mich hat es auch erwischt. Und bis heute bin ich mir nicht so ganz sicher, warum. Deshalb frage ich auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, wie ihr da wirklich dann identifiziert habt, was ihr machen könnt, um dagegen anzugehen. Weil so ganz klar ist ja bis heute eigentlich niemandem, warum manche Themen bergab gegangen sind, obwohl es eigentlich super Inhalt war.
Ja, und genau das ist der Punkt. Das hat mich so aufgeregt. Ich war persönlich total
sauer.
Ich war richtig sauer, weil ich habe mir dann danach auch die Suchergebnisse angeguckt, die, aus denen wir rausgeflogen sind. Und die Ergebnisse waren nicht besser.
Ja.
Da waren teilweise so Sachen bei von 2014, die scheiße waren. Ja,
Entschuldigung. Du sprichst mir so aus, wie oft ich dem Yannick geschrieben habe, ey, guck dir bitte mal die Positionen 1 bis 3 an, die sind grauenhaft.
Scheiße, ja.
Jahre alt, die sind richtig scheiße. Und jetzt guck mal meinen geilen Inhalt an. Ich habe echt gedacht, Google hat eine persönliche Fehde gegen mich ausgerufen.
Ja, genau so habe ich mich auch gefühlt, muss ich sagen. Das war wirklich, das war echt hart. Und ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es auch bis heute nicht. Zumal, das seht ihr ja wahrscheinlich auch in Ahrefs, muss man auch dazu sagen, dass wir auch bis heute, wir haben zwar die gleichen, also die Anzahl der Rankings zurückgewonnen, aber wir sind noch nicht auf dem gleichen Traffic-Stand. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Das hat natürlich andere Gründe, da habt ihr auch schon eine Folge zu gemacht, zu Zero-Click-Search, einfach, dass sich unsere Suchergebnisse komplett gedreht haben, dass wir teilweise, also da kann ich jetzt auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind teilweise von also in der CTR auf der Top-1-Position um 10% gefallen im Durchschnitt.
Wow, okay.
Was Autsch. Halt, das, also, und es war jetzt nicht so, dass wir ganz bekloppte Title-Tags und Meta-Descriptions haben, sondern es war halt einfach, dass wir nicht auf, also wir zwar anscheinend auf Position 1 waren, aber da oben drüber einfach noch 3 Karussells, 5 Bilder und ein Featured Snippet war. Da will dann auch keiner mehr weiter runterscrollen, weil, also da musst du ja erstmal dreimal scrollen, bis die erste Position überhaupt kommt. Das trägt jetzt einfach dazu bei, dass wir noch viel, viel mehr Rankings brauchen, um theoretisch auf den gleichen Stand zu kommen, den wir letztes Jahr hatten. Persönlich gesehen, was so die Kernthemen waren, waren halt einmal diese External Brand Terms, wie wir das in unserer Recherche genannt haben, was dann noch viel rausgefallen ist, waren Cluster, die nicht aufgeräumt waren bei uns. Also so Sachen, wo viel Themen durcheinander gestreut waren. Das kann aber auch ein Zufall sein. Also das muss jetzt nicht, das konnte ich jetzt nicht direkt die Kausalität feststellen quasi, sagen wir es mal so. Das waren so die Hauptsachen, die wir in dem Core-Update gesehen haben.
Also im Endeffekt, ihr guckt erstmal, welche Rankings habt ihr denn überhaupt verloren? Welche Verzeichnisse oder welche Beiträge haben abgekackt? Und dann macht ihr euch Gedanken, woran könnte es gelegen sein? Ist es die Qualität? Wie sehen die SERPs aus? Also hat sich das SERP-Layout verändert? Sind Features hinzugekommen, die es da vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht gab? Und dann versucht ihr das Ganze so aufzuarbeiten im Endeffekt.
Genau, das war so die Kernstrategie. Was mir vor allem thematisch aufgefallen ist, das waren viele Sachen, die für die wir nicht viel Autorität vorher hatten, in denen wir sehr stark eingebrochen sind oder bei denen die Autorität nicht viel Sinn gemacht hat, muss man dazu sagen. Also wir haben zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Instagram-Marketing-Cluster gehabt früher. Das ist komplett eingebrochen mit dem Core-Update. Und an sich muss ich dazu sagen, es macht auch Sinn, weil HubSpot nicht so viel mit Instagram-Marketing zu tun hat. Aber es ist natürlich ein Marketing-Bereich, den wir gerne abdecken möchten. Das gleiche zum Beispiel auch in WordPress-Themen oder Themen, die ein bisschen weiter raus aus unserem Feld gehen. Und ich glaube, ein großer Punkt ist wahrscheinlich, dass das, aber das kommt dann mit deinem Blog wieder nicht hin. Ich hatte am Anfang nicht angenommen, dass wir einfach
dass zu ich jetzt breit ganz oben bin. Sind.
Nee, ich meine, wenn du jetzt sagst, du wurdest auch stark getroffen vom Core-Update letztes Jahr, du hast ja einen sehr nischigen Blog und sehr, sehr themenfokussiert einfach. Du löst Probleme von Leuten, die mit WordPress arbeiten. Das ist ja sehr klar definiert, was du als Thema hast.
Ja.
Bei HubSpot ist halt auf der Blog-Domain, sind halt, damals waren es 3 verschiedene Blogs, die halt alle nichts miteinander zu tun haben und alle sehr breit und sehr viel Content haben. Dementsprechend dachte ich mal, wir waren einfach zu breit aufgestellt. Aber scheint ja nicht so, also wieder eine Theorie widerlegt.
Jein, also ich weiß es nicht genau, weil es hat mich jetzt nicht nach dem Core-Update so extrem erwischt. Also ich habe dort einen Unterschied gemerkt, es ging bergunter, aber definitiv nicht mal ansatzweise so wie bei HubSpot, glücklicherweise. schlechterweise hatte ich aber diesen Effekt vorher schon. Also bevor dieses Core-Update kam, ich mal diesen Einbruch. Das heißt, bei mir war es irgendwas anderes und Yannick und ich sind uns bis heute nicht sicher, was es war. Also für mich klingt es tatsächlich dann ja auch bei dem, was du erzählst, dass ihr Cluster hattet, die durcheinander waren, hast du gesagt, die ein bisschen ferner von eurem Hauptthema waren. Klingt ja schon danach, dass da das ganze EIT-Thema ziemlich geknabbert hat an Dingen, die halt nicht 100% genug Autorität für Google ausgestrahlt haben, oder?
Ja, also das ist der Konsens, den wir dann auch daraus gezogen haben am Ende.
Am Ende weiß man es nicht.
Ja, am Ende weiß es nicht. Am Ende ist es ja auch so, dass ich ja trotzdem auch bei anderen Blogs genau das Gleiche gesehen habe und die, also das ist halt wirklich, das kann man so schwer festhalten, glaube ich.
Definitiv. Yannick, willst du reingrätschen oder darf ich mal, dann sonst werde ich meine Frage los, die unbedingt
raus muss. Ich lass euch zweimal.
Danke. Wir haben so viele Fragen, es ist unfassbar. Mich würde interessieren, weil ich persönlich habe mittlerweile auch zwei Nischenseiten nebenher. Ich habe auch schon andere Nischenseiten aufgebaut, früher habe die auch verkauft und habe die in erster Linie genutzt und nutze die jetzt auch, um immer wieder so kleinere Experimente durchzuführen, SEO-Experimente, die ich mich, sag ich mal, in dem Umfang nicht traue, in meinem Hauptbusiness zu machen, weil ich davon leben muss. Ihr HubSpot muss auch von der Website leben, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr macht auch nicht in Anführungszeichen nur klassisches SEO, sondern ihr macht doch bestimmt auch irgendwelche Tests, Experimente, Case Studies. Wie läuft sowas bei euch? Oder bin ich komplett falsch und ihr macht sowas nicht?
Kommt drauf an, was du darunter verstehst.
Ja, also teilweise probiere ich neue Trends aus, wenn ich jetzt über Twitter mitkriege, ganz viele SEOs schreiben, jetzt funktioniert gerade das gut, Kevin Indig kommt raus mit seinem Tipper-Modell, dann probiere ich sowas lieber auf einer Seite aus, die, auch wenn ich es für eine sehr, sehr kluge Idee halte, in der Theorie weiß ich nie, wie es in der Praxis ist, probiere ich es lieber auf der Nischenseite aus, als auf meiner Live-Seite, auf meiner Business-Seite. Also solche Dinge, A, Trends, die sich ergeben, und B, auch Dinge, wo ihr, sag ich mal, einfach einen Schritt weiter denkt, als das andere tun, weil ihr auch ein größeres Team habt, weil ihr mehr Daten sammelt und euch dann vielleicht überlegt, hey, es könnte ja sein, dass die Idee eine gute ist. Macht ihr sowas?
Ja, wir machen das auch direkt bei uns auf der Seite. Also wir haben jetzt keine, klar ist da immer das Risiko dran, dass es nicht funktioniert. Das heißt, wir rollen das nicht immer sofort für alles aus. Das Tipper-Modell zum Beispiel machen wir auch. Ja. Also haben wir jetzt in verschiedenen Regionen getestet. Getestet in dem Sinne, dass wir einfach einen Lookback-Test an der Stelle machen. In den regionalen SEO-Teams ist es ganz schön, dadurch, dass wir relativ klein sind im Vergleich zum .com-Team. Da sind es jetzt inzwischen, ich glaube, 15 Leute, die an den .com-Properties arbeiten, plus das Technical SEO-Team. Ist natürlich das Ganze ein bisschen schwieriger, da agil direkt irgendwas auszuprobieren. Das heißt, wir zum einen arbeiten wir sehr eng alle miteinander und gucken halt, was halt auf der einen Seite funktioniert. Was wollen wir jetzt auch machen? Also zum Beispiel haben wir jetzt für die ES-Seiten, also die spanischen Seiten, ein Product-Schema auf bestimmten Produktseiten ausgerollt. Das hat sehr gut funktioniert. Dann machen wir das auch in anderen Regionen und dann immer so Stück für Stück. Wir haben jetzt wir haben leider keine Testseite, an der wir so eine Sachen einfach so mal ausprobieren können. Das heißt, wir müssen da relativ schnell dran sein, falls es schief geht. Das ist so der, das kann man, glaube ich, so als safe mit einsehen. Das heißt, sobald wir sehen, dass die Änderung, die wir eingeführt haben, wenn jetzt irgendein Schema vielleicht nicht so ausgespielt wird, wie wir das wollten und negativen Einfluss auf die CTR hat, dann wird es sofort wieder reversed. Das heißt, wir gehen da gar nicht so lange ran, dass wir das irgendwie für 2-3 Wochen laufen lassen, sondern das wird dann relativ schnell wieder rückgängig gemacht oder eben relativ schnell auch auf anderen Seiten ausgerollt.
Ich will dich jetzt gar nicht nach Zahlen fragen, aber zum Tipper-Modell, weil ihr es ja auch getestet habt, lohnt sich das eins zu implementieren?
Ich würde auf jeden Fall das Tipper-Lite-Modell, was Kevin dann als zweites nochmal mit rausgebracht hat, das lohnt sich schon, ja. Also. Okay.
Habt ihr gute Resultate gesehen?
Auf den, ich habe es jetzt auf der deutschen Seite noch nicht drin, also da ist es noch nicht fertig. Aber auf den Seiten, wo wir es gemacht haben, hat es auf jeden Fall schon positiven Einfluss gehabt, ja.
Cool. Ja, weil das war so ein Modell, wo Jonas und ich uns gesagt haben, wow, das ist ziemlich geil, das ist ziemlich genial. Mhm. Krass, dass da bisher noch keiner so drauf gekommen ist, weil es im Endeffekt eigentlich ziemlich simpel ist, ne? Und eigentlich genau das, was eigentlich so das Thema Link-Juice, interne Verlinkung und Backlinks eigentlich so ausmacht. Und das Ganze mal in so ein cooles, nachvollziehbares Modell zu packen, finde ich echt genial. Und das an der Stelle ein kleiner Shoutout an den Kevin Indig. Hat ja jetzt seine Stelle bei Shopify verloren. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, du, Jonas, schon.
Nein, echt?
Ja, der wurde jetzt bei als Head of SEO, glaube ich, wurde jetzt entlassen. Da ist jetzt eine große Entlassungswelle bei Shopify. Ja, aber deswegen genialer SEO, der Kevin.
Ja.
Also ich glaube, dass er vielen SEOs wie dir und wie uns geholfen hat, mal wieder sich aufs Wesentliche zu fokussieren und da wirklich mal ein bisschen methodischer dran zu gehen an das Thema Verlinkung und interne Verlinkung. Finde ich ziemlich geniales Modell, wirklich.
Ja, ich finde auch seinen Newsletter sehr, sehr cool. Mhm. Da war das ja auch drin. Er war auch schon mal bei mir im Podcast. Ich weiß nicht, könnt ihr euch mal anhören?
Ach, stark.
Sehr, sehr cool.
Sehr gerne, ja.
Ja, ich glaube, das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Ich habe dann die ganze Folge über Folge fangirlt, weil er einfach auch so ein cooler Typ ist. Man kann sich richtig gut mit ihm unterhalten. Ja. Also ladet ihn auf jeden Fall auch mal zu euch in den Podcast ein. Macht mega Spaß, mit ihm über SEO zu quatschen.
Ja.
Und er freut sich immer über Einladungen, glaube ich.
Nice, das hören wir gerne.
Ja, ich glaube,
den laden wir dann direkt. Das machen wir das direkt auf die Agenda, oder, Jonas?
Ich rufe ihn gerade an, warte.
Im Nachgang.
Also kommt auf jeden Fall in die Shownotes über alles, über das wir jetzt geredet haben. Also Tipper-Modell kommt in die Shownotes, der Podcast mit Kevin und der Newsletter von Kevin kommt auch alles in die Shownotes, dass wir das alles hier aufarbeiten und nichts vergessen. Wolltest du nur eine Frage raushauen, Yannick?
Ja, und zwar, wir haben jetzt viel über Content gesprochen, über das Tipper-Modell, über Kennzahlen und so weiter. Mich würde interessieren, Jenny, wie geht denn ihr das Monitoring an? Bei so einer Fülle an Content, bei so vielen verschiedenen Blogs, die ihr auch betreut und die ihr pflegen müsst, bei Produkt-Landing-Pages und so weiter und so fort. Wie geht ihr das Thema Monitoring an? Was nehmt ihr für Tools? Nehmt ihr Tools? Habt ihr eigene Sachen, die ihr irgendwie aufgesetzt habt und dann darüber tracken könnt? Oder wie kann ich mir das vorstellen bei euch?
Wir haben so eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Im Moment ist es so, dass das Team, was am Blog arbeitet, sich einmal in der Woche trifft. Das ist meistens mittwochs, je nachdem, also ist der Mittwoch, weil die Datenlage zum Beispiel von Search Console ja immer ein paar Tage braucht, bis dann alles da ist. Einfach den Hintergrund und auch andere Traffic-Zahlen über bestimmte Bereiche halt ein paar Tage dauern, bis sie in den verschiedenen Systemen drin sind. Und das Monitoring funktioniert über zum einen über unser, also wir arbeiten da mit Looker für den Web-Traffic, wo wir organisch alles drin sehen, hat den Grund, dass wir Google Analytics in Deutschland nicht großartig benutzen können, einfach weil wir nicht so viel tracken. Das wird wahrscheinlich vielen Zuhörern so gehen. Das heißt, wir wollten eigentlich was nehmen, also ich meine, dass das irgendwie mit Google Analytics 4 jetzt wohl besser sein soll, hatte ich zumindest so ein paar Gerüchte gehört. Ich bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber wir fokussieren uns auf Looker aus unserem eigenen System quasi und haben dann zum einen, schauen wir uns direkt den Traffic im Vergleich zur Vorwoche an, damit wir einfach immer direkt sehen, was sind die wichtigsten Traffic-Bringer, wie performen die gerade. Mhm. Und dann haben wir Google Data Studio Dashboards, die eben einmal direkt mit der Search-Konsole verknüpft sind und verschiedene Sachen anzeigen. Also immer je nach Team, zum einen für Product-Pages und dann auch für den Blog. Es sind ja unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Das heißt, das Blog-Team konzentriert sich zum einen auf fallende Beiträge, das heißt Beiträge, die über einen gewissen Zeitraum schon länger zeigen, dass sie, wie nennt man das, negatives Wachstum haben. Genau, diesen Abwärtstrend zeigen, die dann eben in der Optimierung priorisiert werden. Und das Gleiche machen wir mit den Lead-Zahlen. Das heißt, die beiden, also der, der SEO und der CRO-Manager arbeiten da sehr eng zusammen und sagen halt, das sind die Posts, die im Traffic fallen und das sind die Posts, die in den Leads fallen. Das müssen nicht immer die gleichen sein.
Ja.
Um zum einen auch sicherzustellen, dass nicht gegeneinander optimiert wird oder zu viel überoptimiert wird, also zu viel einfach am Beitrag geändert wird, was vielleicht nochmal negative Auswirkungen hat. Und dann schauen wir uns von den Sachen, die wir vorher quasi angepasst haben, in dem gleichen Dashboard auch an, was für einen Einfluss hatte das, die Optimierung. Und ich versuche, das ist immer ein bisschen schwierig mit jedem SEO, man will ja immer sofort gucken, was hat das jetzt gebracht. Ja. Ich versuche oder ich bin sehr, sehr stark dafür, dass das Team sich Sachen erst nach 4-5 Wochen direkt in dem Post nochmal anguckt, wenn das halt Content-Updates sind. Wenn jetzt Sachen, also wenn wir zum Beispiel auf dem Blog ein How-To-Schema oder ein FAQ-Schema oder sowas hinzugefügt haben und auf einmal die CTR total runtergefallen ist, dann ist das vielleicht was, wo man direkt sieht, das hatte jetzt sofortige Auswirkungen auf den Traffic, dann müssen wir da nochmal rangehen. Aber um zu überprüfen, dass ein Post in den Rankings steigen kann, muss er einfach sehr viel länger online sein.
Also. Ja, da hatten wir auch eine Folge dazu, lieber Jonas, erinnerst du dich, wie lange dauert SEO? da haben wir auch gesagt, also es kommt meistens klappt es nicht von heute auf morgen. Also man braucht ein bisschen Geduld, das ist im SEO leider so. Du brauchst da einen langen Atem, weil du viele Sachen einfach nicht von heute auf morgen tracken und überprüfen kannst. Wenn du Glück hast, dauert es bei großem Traffic nur 1-2 Wochen, bis du Sachen validieren kannst. In der Regel, selbst bei so großen Plattformen wie eurer, dauert es natürlich auch manchmal mehrere Wochen, bis sich einfach ein Blick in die Zahlen lohnt. Weil davor macht es meistens keinen Sinn, weil du nicht valide sagen kannst, okay, das ist wirklich gut oder schlecht gelaufen. Oft dauert es halt einfach ein bisschen.
Ja, und das macht es dann natürlich auch noch schwieriger, weil ein ganz großer Teil meines Jobs als Teammanager ist, das Ganze nach oben zu kommunizieren, dass SEO einfach lange dauert. Das ist halt so ein also ich bin sehr, sehr happy bei HubSpot, dadurch, dass unser VP auf Marketing direkt aus dem SEO kommt. Das heißt, er weiß es ganz genau, dass das dauert. Das geht aber nicht jedem, also nicht jeder Marketingchef in einem Unternehmen weiß das oder ist sich dessen bewusst. Deshalb da ein ganz großer Blumenstrauß an alle SEOs da draußen, die da so viel noch nebenbei kommunizieren müssen. Man hat nicht immer das Glück, dass der Chef direkt auch mal im SEO war. Also.
Oh ja.
Janik, du hast da ja auch Erfahrung drin, ne? Aber da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. du hast jetzt ein paar Mal die How-To-Schemas angesprochen. Da muss ich jetzt doch mal fragen, baut ihr die dann immer nachträglich ein? Also bezieht sich das nachträglich Einbauen auf alte Artikel, wo ihr das einfach noch nicht gemacht hattet? Oder habt ihr so einen Prozess, dass ihr die von Anfang an erstmal gar nicht einbaut, um zu gucken, was passiert mit der Klickrate und so weiter? Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt baut ihr die ganzen Schemas ein, um zu gucken, was passiert und wie reagieren die CTRs?
coole Frage. Also ich überlege gerade, ob das Sinn macht, was wir machen. Wir bei uns sind von Anfang an in den Content-Produktionsprozess eingebacken quasi, dass wir im Briefing schon vorgeben, was soll da für ein Schema in diesem Blogbeitrag leben. Und wenn der Beitrag live geht, dann ist das Schema schon drauf. Alles, was jetzt an bereits veröffentlichten Beiträgen drin ist, bekommt nachträglich ein Schema, wenn es sich anbietet. Also es ist natürlich immer eine Frage, es kommt halt drauf an, auf die Suchanfrage, ob das Sinn macht, da ein Schema hinzubauen. Aber würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Also macht es für euch Sinn, das von Anfang an reinzubauen? Oder also ich finde es halt sehr sinnvoll, weil ich finde, es kann nicht schaden. Ich weiß jetzt nicht.
Ich glaube, wir machen es tatsächlich gleich, Jonas.
Ja, genau, deshalb habe ich auch gefragt, weil du hast eben so spezifisch gesagt, wir bauen dann Schema-Daten noch mit ein. Und das klang eben so für mich, als hätte die irgendeine Strategie dahinter. Ja, und bei mir ist es eben so, ich knall die immer mit rein. Also mein Gedanke ist auch, eigentlich kann es nicht schaden, wenn man da mehr Platz einnimmt in den SERPs, wenn man es schafft, mehr Infos zu bieten als die anderen. Selbst wenn ich dann ein How-To habe, wo es nur drei Schritte sind und alle drei Schritte sind direkt sichtbar in den Serves. Ich glaube, selbst dann lohnt es sich, weil du einfach so viel mehr Platz einnimmst und wie du vorhin gesagt hast, die Leute haben ja auch mittlerweile auch keinen Bock mehr in den Serves zu scrollen. Und wenn ich dann schaffe, nach den Karussells und nach den Ads direkt mal den Raum einzunehmen von drei Suchergebnissen, dann scrollt da ja keiner mehr. Also ich mache es immer direkt, sowohl bei How-To als auch bei FAQs.
Ja, ja, unbedingt.
Hast du schon mal ein Schema verloren in den SERPs?
Ja, also gerade Mitte letzten Jahres habe ich tatsächlich, und auch letztens, aber letztens zählt glaube ich nicht, weil da hat jeder so ein paar Schemas verloren. Also da war ja dieses ganze People Also Asked, wurde ja krass runtergebremst auf irgendwie was, 20% statt 60 aller SERPs. Und jetzt ist es aber wieder auf dem Normalstand. Und in der Zeit habe ich dann auch mal geguckt, in Ahrefs habe ich genau gesehen, da habe ich unfassbar viele FAQ-Featured-Snippets verloren.
Oh ja, FAQ, da hat ja Google richtig, richtig runtergeschraubt.
Aber eben, da war eben die Sache, dass es offensichtlich, ich hoffe, es nicht an der Qualität meiner Inhalte lag, sondern schlicht und ergreifend daran, dass Google offensichtlich entweder einen richtig dicken Fehler gemacht hat oder ein richtig dickes Testpaket hat laufen lassen. Das weiß man ja am Ende nie. Für die ist es ja wahrscheinlich das Gleiche. Aber sonst, ja, habe ich auch schon häufiger mal, also die How-To-Steps, weil die halt gerade in meinem Thema, wo es oft drum geht, wie kriegst du Google Fonts lokal eingebunden in drei Schritten? Wie kannst du WordPress in sechs Schritten installieren? Das ist natürlich beim Thema WordPress prädestiniert für sowas. Da ist es teilweise ein ziemlicher Kampf, die zu halten. Und wenn man sie mal verliert, ist es auch in meiner Erfahrung nicht leicht, sie wiederzukriegen, weil du eigentlich nicht wirklich weißt, was du falsch gemacht hast oder was die anderen besser gemacht haben. Meistens sind es tatsächlich dann doch Backlink-Profile gewesen in meiner Branche, die stärker waren von anderen.
Okay, das
also
ist spannend.
War meine Annahme, ob es jetzt so ist, weiß man natürlich nicht. Ist es bei dir auch so, Janek?
Ich musste sofort auch an FAQ denken. Da haben wir auch bei einigen Projekten konnte ich da feststellen, dass wir alles Mögliche verloren haben. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht, was denn da so war. Und dann bin ich ziemlich schnell darauf gekommen, dass Google einfach massiv runtergefahren hat, diese Snippets, FAQ. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum, was da der Grund war. Ich hatte da irgendwann mal was bei Google gelesen, dass die das massiv runtergefahren haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Google da auch viel testet einfach. Gerade bei der SERP-Darstellung, beim SERP-Layout, mit den ganzen Features. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Google einfach auch die Ads pushen will. Und diese Direct Answers, um einfach den Nutzer im Google-Kosmos zu halten, was natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar ist. Ich trotzdem der Meinung bin, dass viele Nutzer, die suchen, das schon irgendwie nicht ganz so cool finden. Dass wenn dann da Direct Answers kommen, dann sind da solche Boxen, dann hast du da Ads, dann hast du den Knowledge Panel rechts. Also ich kann mir vorstellen, dass sich manche ein bisschen verwirrt sind, dass sich so das Layout immer wieder ändert.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ich nehme jetzt auch ein anderes Thema einfach mal, damit das nicht immer so klingt, als würde ich mich nur darüber beschweren, dass wir Rankings verloren haben. Ich habe letztens privat ein paar Sachen gegoogelt und ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, selbst zu googeln, weil das macht gar keinen Spaß, oder? Also du, ich habe geguckt nach Tauchcomputer und wollte eigentlich nur gucken, was sind gute Tauchcomputer, was kann man sich so angucken. Und die ersten sechs Ergebnisse waren gekaufte Computerbild, web.de und ich weiß gar nicht, irgendwelche anderen schlechten. Also es gibt sehr, sehr gute Affiliate-Seiten, muss man dazu sagen, aber es waren wirklich schlechte Affiliate-Seiten, die gar nicht verglichen haben, was da gute Tauchcomputer sind. Und das, was mich dabei so aufgeregt hat, ist, dass das ein Instrument ist, was extrem wichtig ist und lebenswichtig in dem Moment für einen Taucher. Und da war nicht einmal beschrieben, was das Gerät kann, was das Gerät können sollte. Ich habe irgendwann auf der dritten Seite dann einen richtig coolen Blog gefunden, der wirklich alles genau erklärt hat, was bei einem Tauchcomputer wichtig ist, die einzelnen Geräte angeschaut hat und Vor- und Nachteile, worauf man achten sollte, wenn man Anfänger ist, etc. Und ich dachte so, warum ist dieser Beitrag so weit unten? Das kann nicht wahr sein, wenn da so richtige Mistbeiträge oben sind, die eigentlich den Suchenden überhaupt nicht helfen, außer zu sagen, ein Tauchcomputer ist ein Gerät, was du unter Wasser nutzt, um auf die Uhr zu gucken. Also
hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Na, weil wenn diese Seiten, also die sind ja wahrscheinlich alle im Display-Network, dementsprechend, wenn diese Seiten Traffic bekommen, dann bekommt Google auch Geld. Also das ist das Einzige, was mir da so als Erklärung geblieben ist, was ich so in meinem inneren Aufregemodus mitbekommen habe davon.
Ich glaube auch, und das ist, du sprichst mir da aus der Seele, weil ich auch schon in den letzten eigentlich 1,5 Jahren immer wieder sage, dass mich Google nur noch nervt mit der Entwicklung der SERPs. Ich glaube, es ist generell ein Problem, dass die SERPs nur noch aus gleichen Seiten bestehen, die alle bei dem anderen abgeguckt haben und ein Thema mehr draufsetzen oder ein Thema mehr in die Tiefe gehen. Und am Ende hast du dann 10-mal die Top 10 Wanderschuhe für Herren. Und alle Artikel sind genau gleich. Der Beste, der ist ganz oben, weil der hat halt dann Top 11 oder Top 12. Und das nervt mich. Da muss ich auch sagen, Google, ihr pisst mich da richtig an. Also wenn ihr hier zuhört, glaube ich nicht. Aber das ist richtig nervig, dass sich in diesen Bereichen die SERPs, die Top 10, es ist, du kannst auch nur noch eine Seite angucken. Du musst nicht 10 angucken, eine. Da ist alles, was auf den anderen 9 auch ist. Und ich hoffe, dass das, was mit dem Medic-Update in der Gesundheitsbranche passiert ist, dass das auch langfristig mit allen anderen Branchen passiert. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das für Google ein sehr, sehr großer Hinweis und ein sehr, sehr großer Test darauf war, wie sie Qualität rausbringen können und schlechte Qualität einstampfen. Und ich hoffe, sie rollen das auch auf andere Themengebiete aus. Ich meine, jetzt gerade läuft ja wieder ein Product-Update. Sie sind offensichtlich an dem ganzen Product-Thema ja viel dran jetzt. Man kann nur hoffen, dass sie da Gas geben und die SERPs mal wieder sinnvoller machen. Und wie du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, glaube ich, meintest du es, wenn man Glück hat, kommt man in die SERPs rein, wenn man ein Thema mal aus einem komplett anderen Blickwinkel betrachtet. Und ich finde, bei den Top 10 sollten mindestens 7 oder 8 Seiten sein, die unterschiedliche Blickwinkel haben. Ja. Die alle das gleiche Thema betrachten, aber halt aus unterschiedlichen Sichtweisen. Und das ist ein Ding, das nervt mich auch riesig. Es ist alles der gleiche Mist. Manchmal ist es auch gut.
Ich gucke auch gar nicht mehr auf die erste Seite.
Tatsächlich.
Also du gehst direkt auf Seite 2.
Ja, cool. Also wenn ich so selber irgendwas privat recherchiere, wenn es irgendwas ist, wo ich halt sage, ich will dann am Ende auch irgendwas kaufen, also ich will mich informieren, um irgendwas zu kaufen, dann gucke ich mir die ersten Seiten gar nicht mehr an.
Krass. Ja, ist auch der Fluch des SEO, ne? Man weiß halt, dass da die ganzen Affiliate-Seiten und Review-Seiten sind und die wollen halt da hoch und dir nicht unbedingt nur die beste Meinung sagen, sondern die wollen da hoch. Ja, ja, ist der Fluch des Jobs. Eine Frage, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir wollen dir ja auch nicht den ganzen Freitagnachmittag klauen. Wir zeichnen hier nämlich an einem Freitagnachmittag auf. Und Yannick und ich haben eigentlich die gleiche Frage noch zum Abschluss. Nämlich, welche Tools nutzt ihr explizit für SEO? Du hast Ahrefs schon genannt. Ich weiß nicht, ob das nur in der Vorbesprechung oder auch schon jetzt in der Aufzeichnung war. Aber das war es ja vermutlich noch nicht.
Wir nutzen Ahrefs sehr gerne, weil das einen richtig coolen Überblick für generell alle internationalen Properties, die wir benutzen, bietet. Einfach ein sehr umfangreiches Tool ist, alles was Backlinks angeht. Ich persönlich nutze Sistrix auch sehr gern, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dazu bekommen, weil Sistrix ja doch schon eine andere Datenlage benutzt für vor allem den deutschsprachigen Raum, weil das Tool ja daraus gewachsen ist. Ich bin nicht ganz so mehr fixiert wie früher, als ich angefangen habe im SEO, im deutschsprachigen Raum, war ich noch sehr stark am Sichtbarkeitsindex selbst orientiert. Das mache ich inzwischen nicht mehr so stark, muss ich sagen. Da unterbreche ich mich da gerne an der Stelle.
Danke, dass du das sagst. Danke. Raus. Ich glaube, da wächst man als SEO raus. Ich glaube, da waren wir alle mal, oder?
Es dass ist halt so eine pure Vanity-Metric.
Ja, total. Ja, das ist wie Likes auf Instagram.
Ja, ich muss sagen, für mich ist der einfach nicht so aussagekräftig und nicht transparent genug, um ehrlich zu sein. Ja. Also da
Sichtbarkeit heißt ja nicht Traffic oder Umsatz oder richtiger Traffic, der passt zum Thema und diese ganzen Themen.
Ja, also ich hatte halt voll den großen Sichtbarkeitsindex, als wir damals für TikTok und Google Ads noch auf 1 gerankt haben, aber das hat mir halt eigentlich auch gar nichts gebracht,
klar,
muss man mal dazu sagen. Das kann aber, ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was halt wirklich auf die Branche ankommt, auf das Themenfeld, in dem man sich bewegt, weil mir hat er jetzt in letzter Zeit einfach nicht so viel gegeben, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Was ich dann noch sehr gerne benutze, ist ClearScope, einfach für Optimierung on-page. Super, super Tool, finde ich richtig gut. Besonders eines der Tools, was auch in Deutsch sehr gut funktioniert für Content-Vorschläge. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, da Tools zu finden. AI-Tool habe ich bislang noch keins gefunden, was für Deutsch richtig cool ist. Also ich habe da, wir probieren da gerade so ein bisschen mal rum, was man eventuell machen kann, aber bislang.
In Bezug auf Analysen oder in Bezug auf Content-Produktion?
Nee, also für Content-Erstellung finde ich mega spannend, mir da AI-Tools anzugucken, aber bislang habe ich einfach nichts gefunden, was einen richtigen Autor ersetzen würde. Also das. Oder es ist aber auch die deutsche Sprache ist halt ein bisschen anders. Im Englischen funktioniert sowas immer ein bisschen besser.
Ja, ich hatte da Jasper und Copy AI, hatte ich beide durchprobiert. Ja. Jasper habe ich immer noch mein Abo, weil ich das super finde, um, wenn ich mir meine SEO-Gliederung in Anführungszeichen fertig gemacht habe und alles analysiert habe und weiß, Search Intent, was muss ich alles einbauen, dann finde ich es manchmal echt praktisch, einfach zu sagen, hey, schreib mir mal eine Auflistung von x Faktoren dafür und dann macht er dir eine Liste und dann kann man die selber vervollständigen. Also für vollständige Texte bin ich voll bei dir, geht gar nicht, noch nicht. Im Englischen geht's. Ich finde, da kannst du wirklich schon komplette Texte produzieren. Aber im Deutschen, wenn ich einen ganzen Artikel, ich habe es mal ein bisschen durchgetestet, Janik weiß es, wir haben drüber geredet. Also wenn ich wirklich einen ganzen Artikel damit produziere, muss ich 80% nacharbeiten. Da ist dann am Ende die Frage, ob das dann so viel effizienter ist, dass es sich lohnt oder ob ich dann nicht lieber komplett auch mit meiner eigenen Schreibstimme sowieso alles lieber runterschreibe. Aber ich manchmal glaub, so als Inspiration. Vom Aufwand her?
Ich glaube, vom Aufwand her, also das, was du jetzt mir erzählt hast, das nimmt sich fast nichts, wie wenn du jetzt selbst einfach alles schreibst.
Ich würde vielleicht nur Recherchearbeit ein bisschen noch ersparen, ne? Das ist natürlich.
Wobei ich dem nicht traue. Also da habe ich zu viel Mist gesehen. Also wenn ich dann irgendwie sage, keine Ahnung, wie erkenne ich, ob eine Pflanze kaputt ist, ja, irgendeine, dann würde ich dem nicht glauben, wenn er mir 5 Faktoren nennt, weil ich weiß nicht, ob das genau auf die Pflanze zutrifft oder nicht. Das heißt, ich würde es trotzdem überprüfen und dann habe ich es sowieso wieder überprüft. Also ich sehe es in erster Linie zum jetzigen Zeitpunkt im deutschen Markt einsetzbar als Hilfe bei Schreibblockaden oder einfach um mal den Ball ins Rollen zu bringen. Dafür finde ich es echt nützlich.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Datenbasis davon ja sowieso die 10 ominösen Suchergebnisse sind, von denen wir vorhin gesprochen haben, die vielleicht auch nicht unbedingt so vertrauenswürdig sind, weiß man jetzt nicht. Habt ihr jetzt schon gehört? aber Tools wollten wir reden. Ja. Data Studio bin ich sehr, sehr großer Fan von, mache ich eigentlich fast alles mit und dann halt mit den unterschiedlichen Integrationen. Was wir auch eine ganze Zeit lang gemacht haben, war SEMrush. Einfach für alles Mögliche, um nochmal so ein bisschen gegenzuchecken, was so an Suchvolumen ist. Wir haben auch alle Tools initial erst gratis quasi ausprobiert und dann halt irgendwann festgestellt, dass wir so ein bisschen größer wachsen und dann die Premium-Subscription da genommen. Was ich dann noch jetzt kürzlich erst eingeführt habe, war Data for SEO. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Hab ich noch nie gehört.
Da nutzen wir aber nur die API. Und zwar, da kann ich auch noch mal so einen kleinen Nähkästchen geben. Und zwar wir machen so einen Market Insights Report, nennt sich das, wo ich mir quasi alle meine Target Keywords anschaue und das historische Suchvolumen dazu betrachte und das Ganze dann in Verhältnis setze mit dem Traffic und meinem Wachstum und dann quasi so ein bisschen besser an Leadership reporten kann, wie entwickelt sich unser Traffic im Vergleich zu dem abgezielten Suchvolumen, was wir für eine gewisse Property haben, um dann halt auch so ein bisschen zu zeigen, so entwickelt sich das gerade, so entwickelt sich die Industrie und so viel Traffic haben wir quasi on top bei der Industrie, beim Industry Trend errechnet. Und da gibt es Data for SEO, bietet dir, ich glaube, die bauen auf der Google Ads Datenbank auf und ziehen da das grobe Suchvolumen raus und können das dann alles, ich glaube, bis 2018 zurück zeigen, um dann halt ganz gut die Entwicklung der Nachfrage quasi darzustellen. Das ist gerade so mein, womit ich am meisten rumspiele.
Habt ihr mal Tools ausprobiert zum Keyword-Clustering oder macht ihr das wirklich komplett händisch? Ich spiele da gerade so ein bisschen mit Keyboard Cupid, habe ich lang rumgespielt. Das fand ich ganz grauenhaft für den deutschen Markt, weil die deutsche Sprache einfach nicht klappt dort. Aber was jetzt richtig gut funktioniert, ist Keyword Insights.ai. Das funktioniert richtig, richtig gut. Das nutze ich gerade für eine meiner Nischenseite und habe dort 3000 Keywords mal clustern lassen. Die Cluster sind legendär. Da muss ich fast nichts mehr nacharbeiten. Einfach direkt cool, mir angucken,
das muss ich nur
mit der Excel-Tabelle und leg los.
Nee, wir haben damals tatsächlich ganz trocken im Google Sheet angefangen und das quasi selbst gebaut, das Tool. Also grundsätzlich haben wir die meisten Tools, die wir so nutzen, Dashboards, Tools, also auch dieser Market Insights Report, das sind alles Python-Scripts, die wir irgendwie selber gebaut haben, die dann die Daten einfach nur aus der API ziehen und in den Sheet packen. Und das gleiche haben wir beim Clustering damals auch gemacht. Aber genau, ein Tool, was ich noch sehr cool finde, was ich gerade teste vom Stefan Zisch, ist der Search Analyzer. Den kann ich auch mal empfehlen. Also wenn ihr euch da mal mit dem Stefan zusammensetzt, der hat ein sehr, sehr cooles Google Search Console Tool gebaut, mit dem man sehr viel rausfinden kann über die Search Console hinaus.
Wie heißt das? Search Analyzer? Packen wir auch, glaube ich, mal in die Shownotes mit rein.
Packen wir alles. Das werden die längsten Shownotes ever, die wir hatten. Ziemlich gut. Und ich habe so viele Tabs offen, ich muss jetzt 3 Stunden nacharbeiten hier.
Deswegen ist die Verbindung so schlecht wahrscheinlich in Zencastr.
Ich wollte gerade sagen.
Jonas, mach deine 50 Tabs zu. Du dumm.
Sorry. Oh Mann, Anfängerfehler.
Ja, perfekt. Ansonsten, dann das ist noch so ein Tool, ganz, ganz basic, weil ich faul bin, der Schema Markup Generator vom Technical SEO ist,
ja,
glaube ich.
Ja, super, super Tool. Ja.
Hast du noch was du in die Shownotes packen kannst? Weil wir so viel über Schema gesprochen haben, ich kriege öfter mal die Frage, wie machst du das denn jetzt eigentlich? und ich liebe dieses Ding einfach. Es ist so total einfach.
Ja. Gut, man hat natürlich den Vorteil für alle, die jetzt zuhören und WordPress nutzen, da kann man meistens natürlich irgendein Plugin für nutzen, da braucht man den nicht.
Ja.
Das ist noch einfacher, wenn man das irgendwie
für
mit RankMath
aus der SEO. CMS-Nutzer.
Genau, ihr nutzt
CMS-Nutzer,
alle den. Wir packen es auch in die Shownotes rein, das Tool, selbstverständlich. Ja, Yannick, willst du noch was loswerden? Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier Jenny auch nicht weiter aufhalten, oder?
Naja, wir haben ja jetzt über eine Stunde 15, glaube ich.
15 irgendwie, ja.
Nee, also die wichtigsten Sachen bin ich losgeworden. Ich danke an dieser Stelle schon mal dir ganz arg, Jenny. Danke, dass du im Podcast warst. Du hast uns super, super viel Insights geliefert, auch von HubSpot und super viel über SEO erzählt, auch allgemein, nicht nur direkt über HubSpot. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass die ganzen Zuhörerinnen das sehr, sehr spannend fanden. Und ja, kann mich an der Stelle nur noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Jenny, dass du da warst. Genau.
Danke auf jeden Fall für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht mit euch.
Ja, gerne.
Vielleicht fragen wir irgendwann mal. Vielleicht so lang war.
Genau. 2 Idioten, ein Gedanke, wie immer bei uns hier, ne? Ja, Jenny, hast du denn noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest? Kann man dir irgendwo folgen? Möchtest du irgendeinen Twitter-Account hier noch raushauen, wo man dir folgen kann? Oder deine Nischenseite nennen, dass man mal guckt, was du so im Privaten noch treibst?
Auf LinkedIn kann man mich auf jeden Fall finden. Ansonsten auf Twitter heiße ich Mädchenbrause. Und mein privater Blog, lustigerweise, heißt Märchenbrause. Da geht es so ein bisschen um.
Märchenbrause.
Genau, geht so ein bisschen um.
Den habe ich schon gestalkt.
Den hast du schon gestalkt?
Den habe ich schon gestalkt, ja klar. Ich
Wahnsinn. War auf LinkedIn.
Ich muss ja gucken, wer unser Gast ist.
Linked.
Genau, ja.
Ja.
Sie hat nämlich einen Link von HubSpot. Sie hat sich extra einen Backlink, sie hat sich in HubSpot hochgearbeitet, damit sie einen Backlink auf ihren Blog kriegt. Das nenne ich mal Dedication.
Ist das eigentlich, ich weiß gar nicht,
super.
Ist das ein Follow-Link? Das weiß ich gar nicht.
Es ist ein Follow-Link. Ja. Ist ein Follow-Link, ja. Ich habe
der ist schon eine ganze Weile da. Ich glaube, es ist auch der einzige Backlink, den ich habe von der Seite. Also von auf der Seite. Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Aber das sind so die Kanäle, auf denen man mich so finden kann.
Super. Dann auch von mir ein riesengroßes Dankeschön. Schön, dass es geklappt hat und dass du uns diese ganzen Infos gegeben hast und unsere ganzen vielen Fragen beantwortet hast. Wir hätten noch, glaube ich, jeder 10 oder 20 weitere. Aber
wir
das
uns
machen wir alles
Mal auf, Jenny.
Okay.
Genau. Die nächsten Male.
Ihr kommt ja auch noch mal zu uns in den Podcast und dann
sehr gerne.
Super, gerne. Das einfach noch mal andersrum und stelle ich die Fragen zurück.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr gerne. Ja, dann vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, fürs Dabeisein. Und wie immer, lass gerne ein Abo da, dass du keine weitere Folge verpasst. Und schreib uns doch bitte eine Bewertung. Jetzt nicht für, heute mal nicht für Yannick und mich, sondern bitte einfach nur für die Jenny, damit die Jenny ganz viel Liebe von euch erfährt und weiß, wie toll ihr sie findet. Schreib uns da gerne mal rein und lass ganz viele 5 Sterne für Jenny da. Und an dieser Stelle sage ich dann von meiner Stelle einfach nur Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Ich halte mich auch kurz. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.